hätte es auch ganz gerne grundsätzlich in der Beziehung, dass der Hund sich an mir orientiert. Und diese Form der Orientierung, diese grundsätzliche, macht erst ja den Moment draußen möglich.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute spreche ich mit Michael Grewe über die Orientierung am Menschen. In der Folge werden wir auch über Stellvertreterkonflikte und Konflikte sprechen. Wenn euch das interessiert, was damit konkret gemeint ist, dann gibt es dazu auch Folgen, die wir schon aufgenommen haben. Die könnt ihr entweder jetzt vorher hören oder im Anschluss. Das ergänzt sich sehr gut zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Hallo Michael, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ja, ich freue mich auch.
Wir wollen heute über Orientierung sprechen. Und ich habe erstmal eine Frage an dich, die so ein bisschen rumgedreht ist. Und zwar, was sollte man oder wie sollte man einen Spaziergang gestalten mit dem Hund, wenn man auf gar keinen Fall will, dass der Hund sich am Menschen orientiert und dass er möglichst viel an der Leine zieht?
Ich glaube, man muss gar nicht viel machen. Man überlässt den Hund im Grunde genommen nur sich selbst und seinem Interesse. Und das ist ja nach Genetik unterschiedlich. Und das heißt, ich gehe mit dem Welpen, mit dem jungen Hund los und seine Genetik veranlasst ihn, motiviert ihn, irgendwie Dinge zu tun, Sachen aufzuheben, rumzutragen, irgendwie auch schon gleich mit etwas größerem Abstand an der Leine oder, ja, an der Leine war die Frage, na genau, also zu ziehen, viel Abstand zu wollen, sehr eigenständig zu sein. Und das kann man im Grunde genommen auf jeder Rasse noch mal so ein bisschen. Der Beagle-Welpe wird die Nase mehr an den Boden nehmen als vielleicht andere Welpen. Und man lässt sie das alles einfach tun. Ob dabei zwingend ein Ziehen rauskommt an der Leine, wäre für mich dann die Frage. Es kommt auf jeden Fall, wenn ich das laufen lasse und die Interessen des Hundes nicht, ich sag mal, Manager oder auch in Richtung Orientierung entwickle, worüber wir ja auch sprechen, dass da sich selbstbelohnende Eigendynamiken wirklich so schnell verselbstständigen können, je nach Rasse, je nach Genetik, dass sie eigentlich draußen immer weg sind vom Menschen. Weg, ob die Leine dabei nun stramm ist oder nicht stramm, ist egal. Man merkt, dass sie so in ihrer eigenen Welt sind, so, und sich da quasi auch schon mal vom Halter verabschiedet haben. Und das kann bei Welpen schon sehr früh, sehr ausgeprägt anfangen, das zu sein. Die Folge wird sein, wenn sie später über Hormone in der Entwicklung noch mehr Interesse haben, mehr Kraft entwickeln dabei auch, dass sie dann ihre Interessen eben auf eine andere Art auch durchsetzen wollen und mehr ziehen, mit mehr Wucht, mit mehr Masse. Und sie haben es ein Dreivierteljahr, ein Jahr lang so gelernt. Und die Verstärkung ist auf der einen Seite in der Genetik enthalten und auf der anderen Seite kommen belohnende, verstärkende Elemente auch vom Halter. Das können sogar die Bemühungen sein, dass der Hund nicht so zieht. Ja, dass man mit viel Stimme, mit viel Keksen irgendwo versucht, den Hund auf sich zu kriegen, aber es nicht schafft, ihn auf sich zu kriegen. So. Oder dass man ungünstigerweise das Falsche belohnt. Der Hund zieht gerade, ich halte an und manipuliere ihn für den Keks oder so und gebe ihm am Ende den Keks. Und es ist die Frage, was er daraus schlussfolgert, wofür er jetzt den Keks bekommt. Und wofür er so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie mit dem Sprechen oder ihn auf den Menschen zu fokussieren durch Gequietsche und Gejohle und so. Das kann alles sehr kontraproduktiv sein. So, und so haben wir relativ schnell einen an der Leine ziehenden Hund. So, oder einen Hund, der sich draußen wegorientiert oder woanders an sich orientiert und seinen Bedürfnissen, also Begierden mehr oder weniger. Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Das wäre mein Tipp.
Dann drehen wir mal für den Rest der Folge das Ziel komplett rum. Also jetzt hatten wir das Ziel, sei nicht orientiert, und jetzt haben wir das Ziel, sei orientiert. Und vielleicht nochmal wichtig für die Folge, wenn wir von einer Leinenführigkeit sprechen, dann ist das ein Teil der Orientierung. Ja, also es kann auch sein, dass wir das Wort Orientierung automatisch in unserem Sprachgebrauch benutzen und darunter auch eine Leinenführigkeit fällt. Genau, also einfach, damit ihr euch nicht wundert, weil viele von Leinenführigkeit sprechen. Bei uns kann auch Orientierung bedeuten. Orientierung an der Leine ist eigentlich einfach ein Synonym für Leinenführigkeit. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, der unorientierte Hund hat wie so einen Balken über dem Kopf und da steht so 95% an der Umwelt orientiert und vielleicht 5% am Menschen, vielleicht auch mal nur 2% am Menschen. Und jetzt wollen wir es aber umdrehen. Wir wollen einen Hund, da steht, also 95% müssen es vielleicht nicht sein, aber vielleicht sind es in dem einen Moment 60%, in dem anderen Moment 70%, 80%, 90%, die wir gerne hätten, dass der Hund uns im Kopf hat, mit da unseren Bewegungen folgen kann, mit wir ihn abrufen können, wenn Wild da ist oder und so weiter und so fort. Kommen wir ja immer wieder drauf zu sprechen und hast du ja auch gerade schon angesprochen, was Orientierung bedeutet. Starten wir mal in die verschiedenen Bereiche rein und gucken uns die verschiedenen Bereiche was dort Orientierung bedeutet. Ich würde gern erstmal wissen, der erste Bereich Beziehungsstruktur von Mensch und Hund oder bei uns auch häusliches Programm genannt oder von dir mal häusliches Programm benannt. Warum hängt Beziehungsstruktur und Orientierung zusammen?
Ich weiß nicht, ob es zusammenhängt oder ob es das nicht letztlich auch irgendwo ist oder anspricht. Dass es eine Beziehung ist, wo es Orientierung gibt und diese Orientierung letztlich dazu führt, dass beide Seiten, Hund und Halter oder Hund und Umwelt, je nachdem, wie man das so ausdehnt, so auf ihre Kosten kommen oder bedient werden. Und das häusliche Programm ist dann letztlich so der Versuch, über eine technische Ausführung dafür zu sorgen oder das herzustellen, dass Hunde diese Gefühle überhaupt für sich entwickeln können, Fragen zu stellen und sich oder den Anspruch zu haben, sich zu orientieren. Also im Grunde genommen muss Orientierung ein Bedürfnis des Hundes sein, um sich im System letztlich zu versichern. So, ich glaube, dass Orientierung dazu da ist, Sicherheit zu geben und zu bekommen und auch zu gewährleisten irgendwo. Oder überhaupt auch, um Ansprüche zu erheben, dass Hunde einen im Kopf haben, den Halter quasi, auch wenn sie irgendwo ohne Leine laufen und so starke Reize kommen wie jagdliche Impulse und trotzdem soll der Hund abrufbar sein. Ich persönlich würde mich so, das können wir beide auch gerne unterschiedlich sehen und unterschiedlich differenzieren, also beschreiben, wie auch immer. Ich würde diese Prozentangaben nicht machen. Ich würde sagen, dass das alles eine ganz individuelle Geschichte ist. Ich glaube auch, es gibt Hunde, die sehr anscheinend sehr in der Umwelt sind und mit wenig Hinweisen ihre Orientierungsmöglichkeiten zum Halter, also nach hinten in der Regel, bereitstellen. Und trotzdem haben sie den Draht zum Halter. Also, dass es nicht so diese Orientierung ist über räumliche Nähe und permanent gucken oder die Ohren am Menschen haben. Da gibt es noch wirklich auch andere Kanäle, die sehr wohl auch funktionieren. Und ich glaube, dass man dafür auch schon gleich von Anfang an und sehr rechtzeitig ein Gefühl entwickeln muss als Trainer für den Halter oder als Halter für sich und den Hund. Und das im Grunde genommen, ja.
Diese Kanäle sind ja trotzdem erfahrbar, ne? Also was du beschreibst, ist ja nicht, dass es sozusagen keine, dass man das nicht irgendwie messen könnte, nur dass es nicht oberflächlich gemessen werden kann. Also dass man es nicht leicht festmachen kann, als der guckt einen immer an, ist ja so das, was als erstes kommt. Ja. Und das Zweite wäre vielleicht die Ohren als Hinweis, so kleine Orientierungsöhrchen, die nach hinten zeigen, die angelegt sind. Was ja jetzt nicht runterzureden ist, dass es ein guter, wichtiger Hinweis ist, aber es ist eben je nach Hund zu einfach, nur einen Hinweis zu beachten. Was wären denn noch Hinweise, an denen man es festmachen kann bei Hundetypen, wo du sagst, da sieht es jetzt nicht so aus, als sind die total orientiert, aber die sind gut orientiert?
Ja, eine gewisse Weichheit des Körpers kann auch eine Rolle mitspielen, dass man noch nicht so, ich sag mal so, gerichtet sich wegorientiert. Ich glaube auch, dass es ganz viel Erfahrung ist mit seinem Hund, diese Zwischentöne letztlich irgendwo zu lesen, zwischen Blick und Zwischenohr und ein Gefühl zu entwickeln für, ich habe ihn irgendwo, ohne permanent, und das ist nämlich so diese Krux dabei, finde ich, ohne permanent am Hund rumzunörgeln, um nur das Offensichtliche zu kriegen, dass er mal guckt oder dass irgendwie er mich im Kopf hat. Das ist dann mit allerlei Aufwand gekoppelt von Seiten der Halter und relativ wenig Wirkung beim Hund. Das ist eine Oberflächlichkeit, die abgeliefert wird. Und darum ist das, weil es ja um draußen geht, die Frage jetzt, was müssen wir da sehen beim Hund? Das, was wir draußen sehen und das, was sich bei uns im Haus, im Alltag, außerhalb der Zeit draußen in den relevanten Situationen quasi auch anbietet als Information. Haben wir den Hund, der sich an mir orientiert? So? Oder haben wir den da auch schon nicht? Also das sind Sachen, die für mich so zwingend zusammengehören. Wie der Hund so außerhalb der beobachteten Situation ist, wo er meinetwegen die Ohren nach vorne hat oder weg ist oder wir wissen ganz genau, jetzt hat es keinen Zweck, ihn zu rufen oder so. Ja. Dass es eben auch ganz viel darauf ankommt, seinen Hund gut für sich zu orientieren oder orientieren zu können, außerhalb eben dieser Geschichten.
Mhm. Also könnte man sagen, jetzt ist ja auch nochmal der Unterschied, wir TrainerInnen und HundehalterInnen, ne? Für uns ist es ja ganz relevant, da nicht nur ein Gefühl für die Hunde zu entwickeln, sondern eher ein Feingefühl, weil es ja ganz unterschiedliche Hundetypen gibt und auch da man Dinge natürlich auch ein bisschen testen kann, ne? Also ich finde, es muss ja auch nicht auf den ersten Blick alles offensichtlich sein, sondern man kann da ja auch ein paar Fragen stellen, um das rauszufinden. Ist er jetzt hier so wirklich orientiert oder macht er das, was er halt als Form gelernt hat oder so, ne? Also das, was du als oberflächlich bezeichnest. Aber trotzdem ist es ja für die HundehalterInnen erstmal wichtig, so ein paar Ansatzpunkte zu haben und sich dann zu mehr Gefühlen zu entwickeln. Und da kann ja überhaupt mal dieser Punkt, auf die Ohren zu gucken, das kann ja schon eine große Errungenschaft sein.
Ohne Frage. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man seinen Hund so beobachtet. Aber ja, ich weiß nicht, es ist nicht nur immer ein Signal. Das ist die Gesamtheit dieses Eindruckes, dieses Ausdruckes, den wir draußen für uns erfüllen müssen, um zu wissen letztlich, ist der Hund noch erreichbar für uns? Ist da noch eine Orientierungsbereitschaft? Es muss ja keine dauerhafte Gesamtsituation so sein, sondern er kann ja gerne mal sich auch in der Umwelt verlieren und Spaß haben. Ich finde das persönlich nicht schlimm, ich finde es auch richtig. Vorausgesetzt ist, dass wir irgendwo wissen über diese oder jene Technik und wenn es ein konkretes Ei ist, dass der Hund erreichbar ist, dass ich in seinen Kopf komme, in sein Gefühl komme. Und da trifft, also da muss ich dann im Grunde genommen, wenn ich in seinem Gefühl bin, dann muss er bei mir auf etwas treffen, was er wertet, was er ernst nehmen kann, es kann ihm auch Spaß machen, aber es geht in der Regel dann nicht unbedingt immer bei um Spaß oder sowas oder um schöne Glücksmomente, sondern ja, dass ich auf diese Bereitschaft beim Hund zugreife, sich orientieren zu können und den Menschen ernst zu nehmen.
Das finde ich aber schön, dass du da so ein bisschen Mut zu machst, das individuell zu betrachten, wenn ich das jetzt zum Beispiel unbedingt. Als Beispiel, um es mal sichtbar, also oder um es so ein bisschen vorstellbar zu machen. Ich habe ja zwei sehr unterschiedliche Hunde, den Aussi, den Hütehund und die Rumänen. Und die Rumänin hat draußen ja ganz viel Schiss oder ist ganz doll mit dem Auschecken der Umwelt beschäftigt, weil sie schlecht auf oder weil sie einfach nicht gut an Umweltreize habituiert. Und das sieht fast ein bisschen aus wie so ein kleiner Zaubertrick bei ihr, dass man denkt, die ist ja gar nicht orientiert, die ist ja komplett im Außen. Und wenn ich mich aber bewege, folgt die jeder meiner Bewegungen. Die kriegt jeder meiner Bewegungen super geil mit. Also es ist richtig cool. Wenn ich aber mit dem Aussie laufe, der hat die Ohren nach hinten, der sieht aus wie so ein schick orientierter Hund. Der meint aber halt ganz oft, der kann ja zwei Sachen gleichzeitig, ist ja gar kein Problem. Und der rutscht mir ganz schnell in eine Scheinorientierung rein. Und wenn man jetzt aber nur einen kurzen Videoausschnitt sehen würde, dieser beiden Hunde, würden wahrscheinlich die allermeisten Menschen oder alle Menschen sagen, der eine ist geil orientiert und der andere gar nicht.
Ja, ja.
Ich habe noch eine Nachfrage zu deiner Zuhause-Sache. Und zwar, du hast ja jetzt gesagt, Orientierung zu Hause. Und da habe ich jetzt so meine Kundin im Kopf, die dann sagen, ja, aber ich will ja nicht, dass er mich zu Hause stalkt und mir die ganze Zeit hinterherläuft. Kannst du da mal den Unterschied erklären zu seinen Menschen zu Hause verfolgen und nicht mehr alleine auf Toilette gehen können und Orientierung zu Hause?
Würde, um genau zu beurteilen, was ist, so eine Situation vor Augen haben müssen. Ich müsste mir ein Gefühl erarbeiten für den Halter, für das Zusammenleben. Ich muss vielleicht auch mal, wenn ich die Erfahrung nicht habe, nach Hause zu den Leuten gehen und gucken, wie die so leben, um einfach so ein Bild zu kriegen und so weiter. Ansonsten kann das eine relativ... Also es gibt Hunde im Haus, die laufen einem halt viel hinterher und es ist überhaupt kein Problem. Wenn es den Halter nicht stört und der Hund das für sich so gerne macht, dann sollen sie es machen irgendwie. Ich finde auch nicht, dass ich durch das Hinterherlaufen, nur, also wenn man nur die Form nimmt, nur durch das Hinterherlaufen zwingend das Problem ergibt. Ich glaube nur, wenn einige Thematiken draußen zu erkennen sind, dass häufig diese Sache, Hinterherlaufen im Haus, eine schöne Sache ist, an der man arbeiten kann, die man bearbeiten kann. Die Sache selber muss nicht das Problem sein, das Hinterherlaufen. Er kann auch vor der Toilettentür warten und mich begrüßen, als wenn ich im Urlaub gewesen wäre, wenn ich wieder aus der Toilettentür komme.
Boah, das würde mich stressen.
Das ist nicht das Ja, das würde dich stressen, aber viele Leute stresst es nicht. Die freuen sich, dass sie geliebt werden oder den Einschein erwecken und dann sollen sie sich zurückfreuen. Alles gut. Aber man kann tatsächlich je nach Beziehung dann auch sagen, hier könnten wir mal gut beim permanenten Hinterherlaufen etwas machen, um seine Rolle letztlich verändern oder einen Teil dazu beizutragen über dieses Hinterherlaufen, dass sich da an der Beziehung etwas verändert in Bezug auf das Bedürfnis beim Hund zu erwecken, sich am Halter zu orientieren, was vielleicht bis dahin so nicht passiert. Was man aber auch draußen sehen kann, was man als Hundetrainer fragen kann, was man auch, ja, was man fühlt letztlich, ist der Hund am Menschen, wenn der Mensch den Anspruch erhebt. So, ich finde nicht, dass Orientierung ein Dauerverhalten ist, aber Orientierung muss quasi als Bereitschaft irgendwo immer irgendwie zur Verfügung stehen. Das würde ich sagen, ist fair. Das ist nicht so dieses Geknechte, Geknute und permanent muss der Hund quasi alles zur Verfügung stellen, um einer Form, die offensichtlich sowas sein soll, zu entsprechen. Das ist Gängelei und das ist klein, klein, klein. Also das wäre es nicht. Und ja, Entschuldigung. Wir waren ja noch beim Stalken oder so, ne? Wie gesagt, es kann Hunden einfach nur Spaß machen, dieses Hinterherlaufen. Und es kann auch eine Form von Herausnötigen, von Reaktion sein des Halters, von Bewertung, Überblicke über genervt sein und so weiter. So wie du das eben sagtest für dich. Aber ob man es dramatisieren muss oder so, das sieht man auch am Typus und das erfragt man auch aus dem Gefühl der Halter heraus, ist das wirklich ein Problem oder nicht. Stalken ist eine fiese Sache und wer mal die Erfahrung gemacht hat, dass er wirklich gestalkt wurde, kann da fiese Schäden davon tragen. Oder Belastung mit sich rumschleppen. Mir gefällt das Wort nicht. Ich benutze das Wort nicht. Für mich läuft der Hund hinterher und nervt seine Halter. Oder er ist einfach nur gerne in deren Nähe. Oder er kann nicht ohne die Nähe leben. So, das sind ja unterschiedliche Perspektiven. Stalken ist ein mieser Begriff. So, aber wir werden es weiterhin so nennen, dann wissen alle Leute Bescheid.
Gebe ich dir voll recht, ne? Ich habe es auch in unseren Fragen in Anführungsstrichen geschrieben, weil es ja, genau, häufig so benannt wird. Also das ist, was die Menschen sagen. Aber ich habe auch geschrieben, Stalking, / ständiges Nachlaufen zu Hause, weil ich finde es super, dass du darauf hinweist, Stalking ist eine ganz andere Nummer als ein Hund, der einem zu Hause hinterherlatscht. Ja, schön, dass du es nochmal gesagt hast. Dankeschön.
Ja, bitte, bitte.
Was würdest du denn sagen, was macht einen Menschen denn orientierenswert?
Ich finde, um es nicht so kompliziert zu machen jetzt, kann man sagen, dass das Spiel mit meinen Möglichkeiten von Zuwendung und eben Nichtzuwendung, von Ansprache oder Nichtansprache, dass das eine gewisse Attraktivität mit sich bringt. Das ist aber wirklich nur ein geringer Teil, aber dass man sich vielleicht vorstellen lernt, dass es nicht unbedingt das Draufpacken oder das Geben oder das sich für den Hund verhalten diese Orientierungsbereitschaft mit sich bringt, sondern oder diese Attraktivität mit sich bringt, sondern eher dieses Rausgehen und jemanden quasi zu animieren, hinterherzukommen, dass man sich so anschließen kann. Nicht, dass sich jemand aufdrängt und sich zum Kasper macht und das Grinsen quasi des Publikums als Orientierung bewertet. Das ist es eben nicht so. Sondern eher das Spiel so ein bisschen mit Nähe und Distanz als Bereitschaft. Das ist noch nicht unbedingt in der Ausführung das, was man im Einzelfall tun muss, um den schon etwas angereiften, problematisch empfundenen Hund zu einer Veränderung in der Beziehung, zu einer Orientierung, die drin initiiert wird und draußen wirken soll, zu motivieren. Sondern es ist so diese Grundgeschichte, die vielen Menschen einfach nicht gegeben ist. Sich in Anwesenheit des Hundes manchmal auch ein bisschen seltener zu machen. Ja, so ein bisschen wohlwollende Distanz einzuarbeiten. So. Und sicher wächst quasi die Bereitschaft zur Orientierung auch über attraktive Dinge, die ich habe, die ich mache. So, dass einfach über mich auch Sachen passieren, dass was los ist oder dass wir rausgehen oder. Aber am Ende soll dieser Begriff Orientierung ja so etwas sein, was einmal in einer Situation auftaucht, so wie draußen gerne, da hätten wir es gerne als Moment, wo der Hund dann reagiert, wenn ich ihn rufe. So. Und wir hätten es Ich hätte es auch ganz gerne grundsätzlich in der Beziehung, dass der Hund sich an mir orientiert. Und diese Form der Orientierung, diese grundsätzliche, macht erst ja den Moment draußen möglich. Und das heißt, wie kommen wir zu dieser grundsätzlichen Orientierung Mensch-Hund, wo der Hund sich eben ja, am Menschen orientiert. Und da glaube ich tatsächlich, dass diese Thematik, ja, es muss den Leuten gelingen, nicht nur hier und da zu Übungszwecken Dinge zu tun, um sowas wie eine Orientierung herzustellen, sondern für sich irgendwas zu entdecken, mithilfe des Trainers meinetwegen, was dauerhaft ins Verhalten eingebaut werden kann und den Hund letztlich, und das ist so die große Überschrift innerhalb der Orientierung, um den Hund zu versichern über die Rolle des Halters im System, in der Beziehung, dass diese Orientierung, diese bindende Orientierung, dass die an erster Stelle steht. Das muss verstanden sein. Und das ist letztlich das Spiel mit meiner Rolle. Wie verhalte ich mich, dass der Hund sich überhaupt an mir orientieren kann, dass er das Bedürfnis hat. Es muss ja ein Bedürfnis sein. Orientierung sollte für mich ein Bedürfnis sein und keine Frage nach einer Attraktivität des Momentes, sondern es sollte grundsätzlich in der Beziehung vorhanden sein, das Bedürfnis, sich über mich als Halter, wenn es darauf ankommt, oder auch in der Grundsätzlichkeit, sich zu versichern. Ich weiß nicht, ob das so greift, wenn ich das so sage. Für mich ist ja immer noch diese Arbeit mit Orientierung und mit dem häuslichen Programm für Menschen mit problematischen Hunden, die zumindest eine Schwierigkeit empfinden und ein Problem empfinden. Und die in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich die Schieflage in der Beziehung, die Hunde veranlasst, meinetwegen sich unangepasst, unverhältnismäßig und zu häufig aggressiv zu verhalten, an der Leine und auch ohne Leine. Und dieses Verhalten letztlich ist so losgelöst vom Menschen. Und der Mensch kann dem Hund nicht helfen zu sagen, Schluss jetzt, stopp, du brauchst hier dich nicht aggressiv zu verhalten. Ich übernehme das mal, ich mache das mal. Ich bin da präsent und du kannst zumindest schneller aufhören damit, zumindest dann, wenn ich den Anspruch erhebe. Und für mich sind die meisten Hunde, die sowas machen, die zum Problem werden, ja, unsichere Hunde. Unsicher über ihre Rolle im System. Der Halter verhält
unsicher
sich nicht
entsprechend. Unsicher oder nicht versichert?
Ja, ich würde sagen unsicher und nicht orientiert. So, und von mir aus würde ich auch nicht versichert sagen. Ich
also über so den Menschen, den, über die Rolle des Menschen.
Ja, ne? Jetzt absolut. Nicht über, ja, sie sind, ja.
Ich würde eher sagen, sie die meisten Hunde sind komplett überversichert, aber halt nicht an der richtigen Stelle.
Das kann sein. Aber sich am Menschen zu versichern in der Grundsätzlichkeit heißt wirklich, ich gebe viele Entscheidungen ab oder ich frage mal öfter nach oder ich kann es auch lassen, weil ich es nicht mehr nötig habe, aus Unsicherheit heraus nach vorne zu preschen. Mein Halter, ich weiß nicht, ob mein Halter das unbedingt übernimmt, aber mein Halter signalisiert mir zumindest, dass die Situation das nicht rechtfertigt, dass ich mich hier vergesse und die Nerven verliere und mich über das Maß aggressiv verhalte. Gegen gelegentliche Rumbellereien habe ich überhaupt nichts zu sagen. Aber man merkt ja, wenn ein Hund wirklich unverhältnismäßig und situationsunangepasst und allzu häufig sich aggressiv verhält, je nach Genetik mehr oder weniger. Ja, und darum ist für mich eine Frage der Orientierung eine Frage, die unbedingt vor Problemlösung beantwortet werden muss, die wirklich stabil ausgerichtet werden muss. Und das, Orientierung kann ich herstellen, nur über die Entwicklung der Ansprüche auch des Halters, diese Rolle, die er innehat, auch so zu leben und so anzugehen. Und es ist viel unaufwendiger eigentlich, als es sich so anhört. Ein bisschen mehr Distanz kann da manchmal schon gewaltige Vorteile bringen. Ein bisschen weniger Ansprüche, dem Hund zu gefallen vielleicht, kann dem Hund schon mal eine Plattform bieten, dass er dem Halter mehr gefallen muss oder sollte und sich leichter anpassen kann. Aber ich würde auch sagen, es geht ihm ganz einfach besser, wenn er jemanden hat als Unsicherer, wo er sich eben versichern kann. Das ist alleine ja ein gutes Gefühl schon mal, nicht mehr in diesem latenten Stress sich aufzuhalten. Es wäre doch wunderbar. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn Menschen das richtig, richtig gut können, diese Rolle so zu leben, dass man gar nicht erst in diese Problematiken kommt und der Hund sich von Welpenalter an da so reinlebt in diese Verunsicherung.
Oder sehr viel abgeschwächter mit, wenn man dann eine explizite Genetik zu hat, die dazu neigt, oder auch explizite Lernerfahrungen schon gemacht worden, wenn der Hund zu einem kommt. Also es ist ja auch das ist ja möglich, dass es einfach schneller in Bahnen gelenkt werden kann, teilweise vielleicht.
Ja, ohne Frage. Ja, ganz sicher sogar.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine gute Vorarbeit gemacht in der Beratung, im häuslichen Programm haben die Menschen sich entwickelt, haben ihre Haltung gegenüber dem Hund vielleicht auch reflektiert, haben zu Hause ein paar Dinge geändert. Und wir haben diese Basis, wir haben diesen Menschen etwas orientierenswerter für den Hund gemacht. Und jetzt geht's in die Technik. Dann würde ich da gerne einmal so verschiedene Stationen mit dir abklappern. Einfach mit dem Ziel, also das ist jetzt mein Ziel für diesen Podcast, um zu zeigen, es gibt mehr als nur Leinenführigkeit für Orientierung. Bist du bereit, die Station mit mir einmal durchzuklappern?
Ja, das machen wir.
Fangen wir mal an mit Orientierung im Stand herstellen. Geht das? Kann das aussehen? Ist das ein Ding? Was denkst du darüber?
Orientierung im Stand. Ich gehe mit meinem Hund an der Leine und wir bleiben stehen. Und ich möchte, dass er sich an mir
oder
orientiert.
Du leinst den Hund zu Hause an und stehst. Also ist mir egal. Aber ne? Es gibt ja auch
eine Orientierung dort wäre für mich etwas, dass der Hund im Grunde genommen den nächsten Schritt von mir abwartet. Was passiert jetzt? So, und das kann er mit dem Ohr machen und woanders hingucken. Das kann er mit dem Auge machen. Das kann er mit so einer auch mir nicht erkennbaren Form der Orientierung machen. Das ist durchaus möglich, ja.
Also würdest du auch sagen, dass es, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hund hat und Leinenführigkeit ist noch sehr, sehr schwierig, oder dass es eine Vorübung sein könnte, dass man da auch mit Techniken, die wir jetzt hier nicht genau beschreiben im Podcast, weil es halt ein Podcast und kein Praxisworkshop, und das hilft euch einfach total wenig, wenn wir das jetzt hier versuchen zu beschreiben, aber dass es Techniken gibt, wo man sagen kann, ich könnte auch außerhalb der Bewegung im Stand eine Orientierung herstellen.
Klar, das ist ja sowas wie, guck mich an, wenn ich mit dir spreche. So, ich kann diese Ansprüche formulieren. Und
nur halt kein formelles, guck dich an, wenn ich zwei Kekse in der Hand habe.
Nein. Das hat schon was mit meiner Art zu tun, wie ich diesen Anspruch quasi emotional unterstreiche. So. Aber nehmen wir mal dieses Bild weiter. Guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Wenn ich das einmal am Anfang eines Stehenbleibens hergestellt habe, ja, und der Hund guckt mich an, wenn ich mit ihm spreche, dann darf er ja durchaus, wenn die Zeit vergeht, auch nach links und nach rechts gucken, weil da Dinge passieren. Ich kann ja über eine Nachfrage, hallo, bist du noch bei mir? Und wenn ich dann die richtige Antwort kriege, klar bin ich bei dir, aber ich habe nur geguckt, was da so auf dem Fahrrad hin und her fährt, dann habe ich ja die Orientierung als Bereitschaft irgendwo erkannt. Und das reicht für mich völlig. Wenn ich dieses Stehenbleiben und eine Orientierung herstellen über guck mich an, wenn ich mit dir spreche, kann eine gute Vorarbeit sein für einen Spaziergang an der Leine. Weil dieser Spaziergang im Grunde genommen schon orientiert beginnt. Und deswegen ist das eine sehr sinnvolle Übung, eine sehr sinnvolle Aufgabe, die dem Hund da abzuverlangen ist. Wir beginnen den Spaziergang zusammen.
Ich überlege gerade, ob es für mich wirklich, guck mich an, wenn ich mit dir spreche, ist oder eher verliere dich nicht vollkommen im Außen. Und das ist ja eine andere Aussage, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also mein Bild war, verliere dich nicht im Außen.
Ja, das ist noch, da ist noch ein bisschen, also ich glaube, das verliere dich nicht im Außen wäre für mich das Ergebnis von guck mich an, wenn ich mit dir spreche. Ich würde sagen, guck mich an, wenn ich mit dir spreche und habe den Hund ganz bei mir. Das ist aber nur ein Moment. Und dann darf er sich wieder mit der Umwelt auseinandersetzen. Aber auch nur so weit, dass er sich nicht total verliert. So. Mhm. Und bevor er verloren ist, müsste ich ihn über eine Erinnerung an unser Anfangsgespräch, hallo, wieder rausholen aus dem sich verlieren. Und darum kommt für mich am Anfang immer ganz konkret so mehr oder weniger, wir gehen da jetzt rein, du baust keine Scheiße und. Also es darf durchaus mal, je nach Hundetyp, je nach Problemlage, auch ein ernsteres Einfordern eines Blickes oder eines Zuhörens sein.
Das war der Stand Orientierung durch Stellvertreterkonflikte. Was fällt dir dazu ein?
Haben wir eine gewisse Zeit wirklich stabil hergestellt, dass Hunde sich auf gewisse Ansprachen hin und auch vielleicht schon über eine technische Auseinandersetzung mit der Orientierung an der Leine so auf mich einstellen können. Und ich bin mir meiner Rolle auch bewusst. Und ich weiß vielleicht auch, dass wenn ich Stellvertreterkonflikte angehen würde, das muss man auch noch erklären, was überhaupt ein Stellvertreterkonflikt ist, denke
ich. Gibt es eine Folge zu, gar kein Problem, die könnt ihr jetzt einfach hören.
Okay. Aber das musst du dann sagen. Aber wenn ich Stellvertreterkonflikte anspreche und ich will Orientierung über so einen Stellvertreterkonflikt herstellen, dann muss ich wissen, dass ich diesen Punkt auch leisten kann. Also das wäre für mich so verbindlich, dass man nicht zu früh in diesen Konflikt gehen und sich eine vielleicht bis dahin gute Vorarbeit, aber eben noch nicht ausreichende Vorarbeit versaut über zu früh zu viel. So, ich würde die Basis, die Bereitschaft, die würde ich erstmal schön ausdehnen, dass das über Zeit sich wirklich gut etabliert.
Dann Orientierung durch Leinenführigkeit, beziehungsweise Orientierung an der Leine, also Leinenführigkeit.
Ja, würde ich ja vor den Stellvertreterkonflikt stellen. Es gibt aber durchaus Gründe, auch das hin und her zu schieben. Das sind dann Einzelfallgründe aus meiner Sicht, Dinge in einem konzeptionellen Ablauf auch zu verändern. Aber Orientierung an der Leine, so würde ich das auch nennen. Ich würde das gar nicht, also daraus resultiert Leinführigkeit. Und das heißt, ich möchte im Grunde genommen herstellen, dass Hunde an der Leine mit dem Kopf immer ein bisschen bei mir sind, aber auch vor allen Dingen bei sich sind und sich beherrschen oder sich kontrollieren lernen, nicht allzu sehr in Außenreize oder in die Umweltreize hineinzufallen, dass sie wirklich ein Draht zu mir aufbauen, der, solange der Draht sich aufrechterhält, der die Hunde auch letztlich wieder versichert über ihre Rolle an der Leine, über Anpassung an der Leine. Das wäre, also die Rolle wäre auch und die Erwartung meinerseits wäre auch wenn das Wort so negativ klingt irgendwie. Ich möchte schon, dass sie an der Leine ihr Verhalten so weit an mir oder an mich anpassen, dass ich damit kein Problem habe und die Folge des Umstandes, dass ich kein Problem habe, ist ja grundsätzlich auch, dass es den Hunden dabei auch dann ganz gut geht. Warum soll es ihnen dann schlecht gehen? Also, dass man so für sich diesen Kreis schließen kann. So. Stellvertreterkonflikte um dann die Orientierung herzustellen. Ich glaube, ich würde Stellvertreterkonflikte eher nutzen, um die Persönlichkeit des Halters und infolgedessen die Bereitschaft beim Hund, sich am Halter zu orientieren, die würde ich damit erhöhen, ja.
Das wäre so die Frage nach der Zieldefinition, ne? Also, dass man ja eine Übung machen kann, ne, mit verschiedenen Zieldefinitionen. Und ja, das Ziel könnte sein, etwas in der Beziehung zu klären. Und das Ziel könnte aber auch sein, Orientierung einzufordern. Und da kann es aber im Grunde dieselbe Übung sein, ne? Nur vielleicht ein bisschen modelliert in der, im Hingucken, wie es ausgeführt wird. Aber es kann eigentlich ziemlich viel übereinstimmend sein. Und ich würde auch behaupten, dass man das gar nicht immer, also bei KundInnen jetzt gar nicht alles so ganz krass filetieren muss. Manchmal kann es auch ein bisschen parallel laufen, so ein Ziel.
Das gibt es durchaus, das denke ich auch. Aber für mich wäre es eine Beziehungsarbeit, dieses, also den Halter da zu entwickeln, über die Fähigkeit, einen Konflikt lösen zu lernen, lösen zu können überhaupt. Und dass der Hund vor allen Dingen über die weitere Entwicklung das auch akzeptieren kann, dass der Konflikt so gelöst wird, was wiederum die Qualität des Halters in Bezug auf Orientierungsgröße, Orientierungswertigkeit, hast du das vorhin so schön genannt, erhöht irgendwie. Und Orientierung selber, glaube ich, läuft draußen. Sie kann mit Sicherheit, da hast du auch recht, über einen Konflikt so hergestellt werden, ja. Aber noch schöner wäre es, ich laufe als Ergebnis in eine Situation und erkenne schon die Anzeichen letztlich, dass sich da was entwickeln könnte. Oder ich weiß aufgrund von Vorgeschichten, dass das wahrscheinlich ist, dass es gleich passiert, und bringe nur irgendwo eine Reaktion des Ernstes in Richtung meines Hundes. Nur sowas wie, denk nicht mal dran. Das hört sich jetzt so blöd an, aber ich finde, es ist eine gute, ernste Hemmung, die ich davor stelle oder auch mal prophylaktisch vor ein Verhalten stelle. Ich weiß noch gar nicht, ob es passiert, aber ich könnte ja schon mal, bleib mal auf dem Teppich. Und dieser Ernst, den ich da kommuniziere, der ja aus der Arbeit resultieren sollte, dass der Ernst glaubhaft ist, den ich da kommuniziere. Und wenn es soweit ist, dann sorgt das für eine gute Orientierung. Und das muss, ich kann das auch mit einem Stellvertreterkonflikt machen. Ich kann irgendwo dann etwas machen. Aber ich glaube, das eigentliche Ziel ist eher weg vom Stellvertreterkonflikt und den nicht unbedingt als Orientierungsarbeit zu sehen, sondern als Arbeit für die, um die Persönlichkeit des Halters außerhalb von richtigem Konflikt aufzupimpen. Das wäre es für mich. Ich glaube aber, dass man es auch weiter ausdehnen kann. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die da auch an diesem Konzeptionellen etwas so verändern, dass sie gleiche oder ähnliche Ergebnisse erreichen. So. Aber ich bin so in so einer Denke drin, Stellvertreterkonflikte kommt vielleicht so mit der Orientierung an der Leine danach, um schon mal wirklich die Persönlichkeit für den richtigen Konflikt vorzubereiten. Sowohl den Hund vorzubereiten, Konflikte können gelöst werden, und ich muss es aushalten als Hund, und Menschen kriegen dieses Erfolgserlebnis, oh, ich kann das, dann traue ich mich auch an den nächsten Schritt. So, und wenn der Hauptkonflikt sowas ist wie Aggression oder ein Aggressionsthema, dann ist es schon sehr wichtig. So, und sicher resultiert aus dieser Konfliktlösung auch ein Fünkchen oder auch ein bisschen mehr an Orientierung. Ja. Ich finde nur Konfliktlösung als Dauer herstellt, dann habe ich es ja nicht verstanden. So, ne? Wenn Konfliktlösung, Stellvertreterkonflikte dauernd benutzt werden, dann glaube ich, habe ich das nie so eindeutig geklärt. Dann ist es für mich falsch. Wenn ich die in die Arbeit somit einbaue, um die Rolle zu verbessern, müssten wir eigentlich dahin kommen am Ende, dass Stellvertreterkonflikte so in der Form gar nicht mehr nötig tun, weil ich kann ja den Hauptkonflikt lösen. Aber das sind auch wieder Gedanken, die vielleicht nur ich habe. Das kann man vielleicht auch einfach anders machen. Und
naja, manche Stellvertreterkonflikte sind ja auch einfach so nice to have, Dinge, die man dann benutzen kann. So, es wäre ja eh nett, das und das mal zu haben, dass der Hund auf einen Rückruf verbindlich hört. Und dann kann
wenn
man
das
manchmal
nicht schon dann, ja, wenn das nicht schon der Hauptkonflikt ist, so. Der Hund kommt nicht, wenn ich ihn rufe.
Das
so.
Jetzt in meinem Beispiel gäbe es einen Hauptkonflikt und dann sucht man sich Dinge, die einfach auch cool wären zu haben. So, ne? Vielleicht.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Ich verstehe.
Vielleicht, ne? Je nach Fall. Ja. Individuell. Dann kommen wir zu Orientierung im Freilauf von den ganzen Punkten noch als letztes. Also wir haben jetzt im Stand, im Stellvertreterkonflikt oder in kleinen Übungen in der Leinführigkeit. Wie ist das mit Orientierung im Freilauf?
Ja, also ich glaube, bei einigen Hunden kriegt man das geschenkt, wenn die anderen Sachen gut klappen. Es ist dann auch wieder eine technische Frage, wie ich diese Orientierungsbereitschaft herstelle, wenn ich den Hund losleine. Ob ich vorher, vorm Losleihen, schon mal ein Gespräch geführt habe und diesen Draht, diese Verbindung zum Hund nach dem Losleihen gleich wieder anspreche. Und er muss erstmal ohne Leine an mir dranbleiben und ich gebe dann kein euphorisierendes Lauf los, sondern ein dezentes, okay. Dann kann das schon reichen, so als technische Einleitung eines Spazierganges, der sehr viel orientierter abläuft, ja. Oder aber ich leine meinen Hund los und er läuft einfach in sein Glück, sage ich mal, und macht relativ schnell dicht, was die Orientierung am Menschen angeht, weil die Umweltreize ihn halt sehr schnell wieder aufsaugen, dann wäre es gut, im Grunde genommen eine Möglichkeit zu haben, relativ schnell zu intervenieren, dass das Glück ihn nicht betäubt und er weiterhin erreichbar und über die Erreichbarkeit dann auch in der Orientierung bleibt. Da muss man gucken, wie der Hund so ist. Also über die Zeit kann sich mit Sicherheit sowas, wenn ich in der Arbeit auch den Dingen wirklich Zeit gebe, sich zu setzen und zu reifen, kann sich bei vielen Hunden mit der Zeit sowas auch grundsätzlich ergeben. Grundsätzlich wäre der Hund nach dem Klick und nach dem Lauf los orientierter, was den Menschen angeht. So, über Zeit. Aber am Anfang kann er ja auch ganz einfach nur lernen, gut, an der Leine orientiere ich mich, aber ohne Leine eben so nicht. Und das ist gar nicht mal so, dass er mir nicht gehorchen möchte. Vielleicht kann er es ganz einfach nicht, weil die Umweltreize ihn zu sehr in Anspruch nehmen. Je nach Rasse, je nach Typ, je nach Vorerfahrung ist das halt dann wieder unterschiedlich. Aber da gibt es dann halt auch wieder technische Möglichkeiten, die Orientierung über das, was ich eben sagte, Vorgespräche und ohne Leine erstmal dran zu halten, die Orientierung einzufordern oder sie zum Bedürfnis zu gestalten. Das Bedürfnis wäre dann, er will ja gerne ohne Leine auch ein bisschen Freiraum haben. Die bekommt er für eine wirkliche, gefühlte, gute Orientierung und nicht für einfach nur 30 Sekunden angucken und dann kommt Lauf. Das muss schon von dem Gesamtbild her den Eindruck haben, er ist bei mir. Er ist wirklich orientiert an mir. Kann einfach mal stehen bleiben, das ist schon mal ein ganz einfacher Test. So. Völlig überraschend für den Hund. Kriegt er das mit oder sagt er, ups, oh sorry, ich war nur an deiner Seite und habe die Erscheinung, den Schatten von dir genommen, um dran zu bleiben, weil ich weiß, dass ich nicht loslaufen darf oder so, wie auch immer. Also auch da müsste man einen Blick oder ein Gefühl für entwickeln, ist er wirklich bei mir oder tut er nur so?
Okay, also ich würde noch mal so kurz zusammenfassen. Orientierung haben wir heute gelernt, fängt tatsächlich einfach auch schon zu Hause an, weil man da viel mit dem Hund ist oder findet nicht nur draußen statt, vielleicht kann man es so formulieren. Orientierung ist gar nicht nur Leinenführigkeit, auch wenn das ein großer Teil ist oder eine tolle Übung, wo man über Technik viel erreichen kann, gibt es Orientierung auch schon im Stand und ohne Leine verschiedene Übungen. Und ist ein allumfassenderes Thema, als nur mit der einen Technik herzustellen, sondern die Dinge bedingen sich und hängen ganz, ganz doll miteinander zusammen. Das hast du ja auch immer wieder hervorgebracht, gerade wenn es um zum Beispiel Aggressionsverhalten geht oder Jagdverhalten, dass da Orientierung einfach eine Basis ist, um Dinge zu klären. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben willst zum Thema Orientierung? Und ansonsten würde ich sagen, machen wir die Folge zu.
Ja, also mitgeben würde ich einfach nur, sich wirklich tiefgehende Gedanken zu machen, was für einen Wert es für den Hund hat, für die Lebensqualität des Hundes hat, wenn er einen Menschen hat, an dem Orientierung sich wirklich gut anfühlt und den Hund versichert, dass wir damit wirklich eine gute Basis für so ein Mensch-Hund-Leben herstellen können. Das wäre mir wichtig. Ja.
Okay, sehr schön. Dann vielen Dank, Michael, für die Beantwortung der Fragen. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Dir auch. Danke.
Mach's gut, du. Bis dann. Tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Orientierung. Wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos und mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!